bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast einen nassen Helm.
Wir sind hier für die Stimmung verantwortlich, damit das eine gute Folge wird. Es ist ein verschneiter Abend in Deutschland und vier Typen sitzen jeweils vor einem Mikrofon und wollen sich heute unterhalten. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind natürlich die drei Musketiere und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Machen wir es mal da wie immer eigentlich. Tommy, du warst raus, du warst krank. Hast du mitgekriegt, was in der Fußballwelt los war? Oder warst du abgekapselt vom Leben? Wie geht's dir?
Also inzwischen, also grüß dich auch erstmal recht herzlich. Inzwischen ja. Geht's mir wieder ganz gut, aber ich war in der Tat, und ich will nicht übertreiben, ich bin immer vorsichtig mit Superlativen, ich war so krank wie noch nie in meinem Leben. Ja, es fing an mit einem Halskratzen und irgendwann habe ich mich wirklich auf Toilette gerobbt auf dem Boden, und weil ich das nicht in einem Stück geschafft habe, habe ich zwischendurch so 5 Minuten geschlafen auf dem Weg.
Klingt ein kleines bisschen wie die Saison von Hertha BSC.
Ja, genau. Also ich habe mich gefühlt wie David Hasselhoff morgens um 4. Es war wirklich, wirklich schlimm. Also bitte passt auf euch auf. Corona war ein Scheißdreck dagegen. Inzwischen bin ich aber wieder fit und ich habe sogar eine Woche lang fast nicht geraucht. Ja, da wisst ihr, wie schlimm das war. Grüßt euch recht herzlich.
Ja, Feuer. Und wir haben auf jeden Fall jemanden, der ist in diesem Format hier im Prinzip immer für die Stimmung zuständig. Und wenn es nur auf dem Pad ist, Konstantin, Football ist vorbei, wieder vollen Fokus auf Fußball, oder gibt es Sportarten, die wichtiger sind gerade?
Ich teile meine Zeit auf. Klar, Football vorbei, wobei es gibt ja schon eine andere Saison, die am Horizont zu sehen ist. Ansonsten kommende Woche Champions Hockey League Finale. Wer ist der König des europäischen Eishockeys? Ist auch ein Thema zum Beispiel. Motorsport demnächst. Aber natürlich, hier geht es um Fußball und wir sind mittendrin. Ne? Champions League etc. pp. Und wieder auch viele Business-Themen und politische Themen, die sich ja so ein bisschen ausbreiten. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie ihr drei anderen Musketiere jetzt dann zu später Stunde noch in der Lage seid, über diese Themen zu sprechen.
Der Grund, warum wir um diese Uhrzeit hier sitzen, ihr müsst euch das vorstellen, es ist ungefähr 1.30 Uhr und wir sitzen hier alle gemeinsam und nehmen noch eine Folge auf, liegt daran, weil Kai Rippe Urlaub macht und trotzdem ist im Urlaub quasi
Hallo.
Für euch da draußen verpflichtend gemacht hat, dass wir zusammenkommen, um eine Folge aufzunehmen. Kai, dieses Format ist schon so ein bisschen wie dein, wie nennt man denn das, wie so deine kleine,
wie
kleine Wohlfühl, wie deine Wohlfühloase in diesem Haifischbecken. Sportbusiness, in dem du da drin steckst, oder?
Absolut. Ich sitze gerade in einer Ferienwohnung im kleinen Walsertal. Neben mir liegt meine Hündin Lola. Ich trinke gerade das zweite Glas Weißwein und freue mich auf eine bunte Runde.
Das kann nur gut werden heute. Und da hast du gleich ein Thema mitgebracht, womit die nicht gut informierten Fankreise in diesem Format ja gleich auf die Barrikaden gehen werden. Denn du möchtest eines der wichtigsten Fußballspiele, die es im europäischen Fußball gibt, ins Ausland verkaufen. Was genau ist die News, Konstantin?
Ich möchte gar nichts. Also Kai,
ja, ist das war für Kai. Das war für Kai. Und deswegen kurz von dir, Konstantin, jetzt hau mal rein, worum es geht, damit wir Kai vernichten können für seine Pläne.
Okay, alles klar, Nico. Das war ein relativer No-Look-Pass, weißt du? Du hast zu Kai geschaut und dann plötzlich die Ball zu mir rübergespielt. Ich übernehme den aber und gehe jetzt ins 1 gegen 1 gegen irgendeinen windigen Rechtsverteidiger von Hertha BSC. Keine Ahnung, wer da gerade hin verteidigt. Oder es versucht
gar
zumindest.
Ja.
Hip-Hop-Horn sind jetzt auch hier am Start.
Das ist immer, ne? So ein Hertha-Gag ist immer drin. Ist, ne?
Drei billige Hertha-Gags ist ein Elfmeter, meistens für Elversberg. Also es geht darum, dass die UEFA sich momentan in Verhandlungen befindet, beziehungsweise das Joint Venture zwischen UEFA und der European Club Association. Da geht es um die nächste Verhandlungsperiode und die nächste Vermarktungsperiode 2027 bis 2033. Und so wie es aussieht, trennt man sich vom vormaligen Partner und geht es neue Partnerschaft ein mit Relevant Sports, einer US-Vermarktungsfirma, was wiederum direkt folgendes Thema jetzt auf den Tisch gebracht hat. Es könnte sehr gut sein, dass in Zukunft mal ein Champions-League-Finale in den USA gespielt wird. Natürlich mit dieser neuen Vermarktungsfirma, mit der man wahrscheinlich aus UEFA und ECA-Sicht dann Vertrag schließen wird, bietet sich das ja natürlich an. Das wiederum im großen Picture, wir haben schon darüber gesprochen, werden irgendwelche Spiele demnächst noch nach Saudi-Arabien zum Beispiel verlegt, dann eher so nationale Cup-Wettbewerbe zum Beispiel. Und hier geht es dann eventuell darum, Champions-League-Finale oder zumindest erstmal UEFA-Supercup in die USA zu bringen, was auch dann wiederum zu einer Kontroverse führen kann, weil es natürlich das Spiel wieder ein Stück weit von den europäischen Fans, von der Basis in Europa entfernt.
Kai, warum hast du hier kein Problem damit, das Champions-League-Finale nach irgendwo hin zu verschippen?
Was ist los? Ich würde dem gerne noch ein bisschen was an Infos dazu bringen. Also es geht tatsächlich darum, dass die UC3, das Joint Venture aus ECA und UEFA, sich in den letzten Zügen des Pitches, respektive der Auktion um die internationalen Sponsoring und Medienrechte befindet. Genau wie Konstantin sagt, für den Cycle von 27 bis 33. Es geht quasi um 6 Jahre, Minimum 3 Jahre, Option auf 3 zusätzliche Jahre. Es haben alle relevanten großen Agenturen weltweit mitgepitcht. IMG, Infront, Relevant und der Incumbent, also der bestehende Partner, ist die Team Marketing AG. Und die UEFA hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich quasi jetzt auf eine exklusive Periode mit Relevant Sports gegeben hat, um den finalen Deal, also eigentlich die Commercial Terms, auszuhandeln. Da reden wir in der Regel immer über einen Buyout-Deal, sprich die aufnehmende Agentur muss entweder über Garantien zusichern oder die Sponsoring und Medienrechte hart abkaufen. Sprich, die UEFA generiert schon im Vorhinein ordentlich Sicherheit, was ihre finanziellen Einkünfte angeht für den kommenden Cycle von 27 bis 33. Bisher war es so, dass seit 1992 die Rechte bei Team lagen, Team Marketing AG, Schweizer Agentur, 170 Leute aus Luzern. Es galt eigentlich immer so als die UEFA-Agentur. Und die hatten eigentlich immer die Rechte exklusiv bis eigentlich zum Jahr, wann war das? Ich glaube 2024, also eigentlich für den letzten Cycle, wurde erstmalig diese Exklusivität von Team aufgebrochen und die Medienrechte für Nordamerika an Relevant exklusiv gegeben. Der Rest lag für den Cycle noch weiter bei Team. Und da hat Relevant schon einen sehr respektablen Deal gebracht mit Paramount, also CBS, für 250 Millionen US-Dollar pro Jahr über 6 Jahre. Das war schon ein ganz ordentliches Brett. Und jetzt, wo die amerikanischen Turniere quasi vor der Tür stehen, Club-WM und natürlich World Cup 26, hat die UEFA wahrscheinlich das Gefühl, dass eine amerikanische Agentur ihnen besser tun würde als eine Schweizer Agentur. Und Relevant arbeitet schon in den USA, jetzt ja auch für die DFL. Die haben ja jüngst irgendeinen größeren Deal mit denen announced für Nord-, Mittel- und Südamerika. La Liga machen sie schon relativ lange, sind im Besitz von Stephen Ross, dem Besitzer der Miami Dolphins, haben schon nachhaltig bewiesen, dass sie europäische Assets, Sportassets in Nord- und Südamerika kommerzialisieren können. Und man geht davon aus, dass die UEFA genau auf diese Karte setzt und deshalb wahrscheinlich auch das Produkt ein Stück weit verändern will. Also sie haben jetzt ja eigentlich schon einen guten Schritt gemacht mit der Champions League Reform oder der Euroleague und Conference League Reform. Aber ich glaube tatsächlich, der nächste Schritt wird sein, sie gehen in die USA. Vielleicht erst mit Einzelspielen und dann am Ende mit dem Finale. So, und langer Monolog jetzt, um deine Frage zu beantworten, Nico. Ich halte das Finale sogar eigentlich fast für prädestiniert, weil es das einzige Spiel ist, was meistens ja keinen richtigen Gastgeber hat. Das betrifft ja die anderen Spiele nicht. Deshalb ist es vielleicht für die Fans am einfachsten zu verkraften, oder? Wie siehst du das?
Bevor die anderen reinkommen, ich gehe da direkt hinterher, weil ich denke mir, das ist so, als wenn du den Super Bowl nach London geben würdest, mit der Argumentation, dass das ja kein Heimspiel ist. Die Amerikaner würden dir, glaube ich, den Kopf wegreißen. Jetzt ist bei uns in der Runde ja Tommy, der eh angeschlagen und noch ein Virus in sich trägt, ja quasi auch prädestiniert dafür, dich jetzt hier an die Wand zu zimmern. Bist du sauer, Tommy? Willst du dein Champions-League-Finale in Berlin behalten oder ist das okay, wenn das in New York stattfindet?
Naja, ich frage mich vor allem erstmal, wenn es bedeutet, dass das Champions-League-Finale in Zukunft auf amerikanischem Territorium stattfindet, eigentlich in Grönland oder in Gaza? Das ist meine Frage.
Im Golf von Amerika auf einem
Golf von Amerika. Ja,
das
ja,
ist so okay. Furchtbar, ne? Kurzes Off-Topic, wir haben das hier eben tatsächlich gecheckt, meine Frau und ich, und es ist wirklich in Google steht, Golf von Mexiko, Klammer auf, Golf von Amerika. Jo. Es ist so absurd.
Ja, also vielleicht müssen wir ja mal noch, weil ihr habt nämlich gerade mir so ein geiles Stichwort gegeben. Wir müssen vielleicht das Champions-League-Finale erst nochmal einordnen. Denn was haben wir alle letzten Sonntag gemacht? Na? Super Bowl geguckt, genau. So,
ich habe gedacht, hat Hertha Sonntag gespielt, oder?
Ja, so. Wir haben alle Super Bowl geguckt oder ganz viele haben Super Bowl geguckt.
Ich hoffe doch.
Und man könnte ja den Eindruck gewinnen, wenn man da so sitzt und seinen Dr. Pepper trinkt und sein Snackstadion auffrisst und dann diese ganze Werbung, das ganze Bohai und die Show und man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass das ein total relevantes Sportereignis weltweit ist. Und dann kamen wir so da drauf und haben das mal nachgeguckt, weil man das ja einfach immer so hinnimmt. Das ist ja überhaupt nichts. Also der Super Bowl kommt ja irgendwo auf Platz 6 oder so. Das Champions League Finale allein hat glaube ich schon mal 100 Millionen Zuschauer mehr. Und da reden wir jetzt noch nicht über die Olympischen Spiele oder das WM-Finale. Ja, also der Super Bowl, um das mal kurz einzuordnen, ist überhaupt nichts. Das ist eigentlich ein Provinz-Event. Und das Champions League Finale,
das geht auch nur um die nationale Meisterschaft und nicht um die Meisterschaft eines ganzen Kontinentes.
So nämlich so. Und also das Champions League Finale, das haben wir jetzt kurz hergeleitet, inhaltlich und seriös, ist sehr, sehr wichtig. Ein Riesensport-Event. Und wenn das in den USA stattfindet, dann ist mir dieser Wettbewerb noch ein Stück weiter entfernt, emotional, als er es ohnehin schon ist. Ich habe mich ja eigentlich auf diesen neuen Modus gefreut. Irgendwie check ich ihn aber nicht so richtig. Ich weiß immer gar nicht, wenn ich das gucke, ob es um irgendwas geht oder nicht. Oder wer gerade auf welchem Platz steht. Ich habe nur irgendwie verstanden, Man City, also das hat sich nicht geändert. Man City verkackt immer, ne? Das ist einfach unabhängig vom Modus, ist das immer gleich. Nee, die sollen das von mir aus den USA machen. Kurze Antwort auf eine ganz klare Frage eigentlich. Macht das in den USA, ist mir scheißegal.
Ich verstehe ich den glaube, ja, aber oder Bezug zu USA nicht, ne? Also, Nico, ist auch so ein Thema.
Ich meine, du Konstantin gerne.
Nee, also, aber in die Runde geworfen. Ich verstehe immer noch nicht. Ich meine, ich sehe natürlich klar, irgendwie, es wächst in den USA, es bleibt dabei, Fußball wird in den USA immer eine glorifizierte Randsportart bleiben. Da können sich die Leute noch so auf die Hinterbeine stellen, es bleibt eine glorifizierte Randsportart. Das ist doch, ich meine, es wird jetzt sogar durch die steigende Popularität von Football noch eindeutiger.
Aber es kann ja sogar sein, dass du selbst als glorifizierte Randsportart in den USA mehr Kohle verdienst, als Nummer 1 Sportart in Finnland, hätte ich jetzt fast gesagt. Jetzt ist mir kein schlaues Land eingefallen. Also am Ende ist es doch auch egal, ob
knechtet
du auf
sich
Platz
aber für
5,
Leute,
6.
die es eigentlich nicht ernst nehmen. Ne? Also ich meine,
ja, aber es ist ja auch ein Event, wenn wir ehrlich sind, was ja für Fans im eigentlichen Sinne überhaupt gar keine Relevanz hat. Also du bist ja, du kriegst ja gar kein Ticket. Also die meisten Fans sind eh nicht betroffen und selbst wenn sie betroffen sind, kriegst du ja auch gar kein Ticket für dieses Champions League Finale.
Das finde
so
ich auch
reines VIP-Event.
Also und das ist doch wirklich eins der größten TV/OTT-Produkte, die wir im Fußball noch haben. Ist doch völlig Wayne, wo das gespielt wird in den USA. Also
nur nicht auf Kunstrasen. Da lege ich Wert drauf.
Genau.
In einem Dome wie der Super Bowl. Mit dem Dach oben drüber.
Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das für viele Fans tatsächlich auch ein Erlebnis ist. Also würde ich auch ganz geil finden, wenn Werder übernächstes Jahr Champions League Finale spielt in Miami. I'm there. As we say, we soccer friends from Werder Bremen.
Aber du hast ja gerade gesagt, dass sich die Fans nicht leisten können. Dann können sie sich ja recht nicht leisten, wenn sie noch in die USA fliegen müssen für 5.000
Euro. Ja, aber
Euro
die Leute, die sich quasi hier zu einem Champions League Finale ein Ticket leisten können, ist ja auch nicht working class, ne? Da zahlst du doch auch für einen Stehplatz, keine Ahnung. Will ich überhaupt nicht wissen. Aber die Leute
von Stehplatz gibt's in der Champions League nicht. Hörerschaft. Wir sind doch ein also, Upper Class Podcast.
Wollte ich gerade sagen. Also die Leute, die letztes Jahr zum BVB, wo war das, in London, ne, gefahren sind, was meinst du, was die alles bezahlt haben? das ist nicht irgendwie der klassische Stehplatzgänger von der Südtribüne, der mal eben so ins Stadion reinkommt. Das ist auch völlig klar.
Durchschnittsfan des BVBs ist ja auch nicht Working Class, sondern eigentlich ein Lehrer, wie man mittlerweile weiß, wenn man auf die Demografie und die sozioökonomische Zusammensetzung schaut.
Ja, aber genau die, meinst du die, wenn der BVB jetzt in Miami gespielt hätte, dass da signifikant weniger Leute Tickets angefragt hätten als in London?
Wahrscheinlich schon, weil da müssen die Leute noch länger Urlaub nehmen. Natürlich, und müssen noch auch frei nehmen, schon. Bla bla.
Das weiß ich auch, aber am Ende hättest du die Kurve doch trotzdem voll bekommen und
außerdem,
wahrscheinlich wären da auch viele
Urlaub
hingefahren.
Nehmen zu können, muss man einen Job haben. Ne, Konstantin? Wow. Shots fired.
Aber du kannst es doch auch von mir, spätestens dann in New York irgendwo an der Ostküste, Miami ist da wahrscheinlich das falsche Beispiel, dann ist das doch
ja, ist es.
6 Stunden, also Flug. Also ja, das ist mir auch gerade aufgefallen.
Das Einzige, was ist, in Miami sprechen die meisten Spanisch, also müssen, das ist dann noch schwieriger.
Ja. Nee, der Flug ist doch noch ein bisschen
Hola.
Länger.
Aber sag mal, Kai, ja, wenn wir jetzt gerade eh so ins Quatschen kommen, wir hatten uns ja vorab vorgenommen, wir haben ja schon eine Dreiviertelstunde vorher gesprochen, dass ich einfach nur blöde Fragen stelle. Ne? Mir ist gerade eine eingefallen. Was machen denn jetzt die 170 Leute in Luzern dort? Die sind ja jetzt alle ihren Job los, oder?
Naja, also ich glaube schon, dass Relevant einige von denen übernehmen möchte. Da bin ich mir relativ sicher, weil die haben ja in Anführungsstrichen auch vor allem gute Leute in den USA, aber jetzt nicht unbedingt für die internationale Vermarktung, das bauen die auf. Also ich glaube, viele Luzerner oder in London haben die noch ein Büro, werden zu Relevant wechseln und huch, vielleicht hat Relevant ja auch bald ein Büro in Luzern. I don't know. Also ich glaube, um die muss man sich keine Sorgen machen. Und das muss man übrigens auch sagen, also das Team-Marketing, das genießt einen wirklich guten Ruf.
Ja, ich also glaube, die sind gut, außer beim Wahl des Namens ihrer Agentur. Das Team Marketing.
Team Marketing und die anderen heißen Relevant Group. Nimmt man sich nur 5 Minuten Zeit für die Namensgebung dieser Firmen?
Ja,
ja, aber die Team, die haben die Champions League-Hymne erfunden. Und
das ist ja schön für die, aber ihr Name ist einfach nur boring. Was soll denn das?
Aber wir haben auch nur 2 Minuten für den Podcast-Namen gebraucht, den wir hier haben. Ja, und es ist eins der unschlagbarsten Formate, die es auf dem Markt gibt. Was davon lebt, dass ich mit meiner jahrelangen Erfahrung dafür sorge, dass wir hier den Chaos-Kram, den ihr immer verzapft, so ein kleines bisschen durchgesteuert bekommen. Aber Kai hat gesagt, ich darf jetzt nicht weitermachen, weil nämlich Tommy der Einzige war, der ja krank gefeiert hat, anstatt mit uns auf der Spobis eine Folge aufzunehmen. Deshalb musst du jetzt, Tommy, den Interessierten spielen. Ach, denn die anderen drei waren bei der Spobis.
Ihr wart alle drei auf der Spobis?
Jo.
Und wir haben uns alle drei das alles angeguckt. Jeder von uns ungefähr 12 bis 14 Panels. Mhm. Und es ist jetzt quasi unsere Aufgabe, dich zu informieren. Deswegen würde ich dir das gerne das Zepter übergeben, dass du ab jetzt die Moderation übernimmst, um von uns quasi zu erfahren, wie es war. Würdest du das machen?
Ja, ich würde das mal versuchen. Also ich kann euch Folgendes sagen, ne? So echte Freunde, und ich dachte eigentlich, wir sind Freunde, die schreiben einem ja immer so, wenngleich man weiß, dass man immer erwartet, dass der Gegenüber nicht schreibt, ja, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ne? Du bist so krank, dir geht's so schlecht, wenn wir dir irgendwas vorbeibringen sollen, sag einfach Bescheid. Ihr macht euch nicht mal mehr die Mühe, sowas zu schreiben, pro forma, rhetorisch. Ich hab dort schwitzend in meinem Schlafzimmer gelegen. Und ihr wart also zu dritt auf der Spobis und habt dort schön Bierchen getrunken. Gut, ich verstehe. Ganz kurz, von jedem von will ich jetzt eine Antwort haben und dann gehen wir tiefer rein. Highlight der Spobis. Es kann ein Satz sein, es kann ein Auftritt sein, es kann eine Person sein oder eine Anekdote. Was war das Highlight der Spobis 2025? Kai.
Nico,
wenn du schon direkt eins hast, Nico, dann du bitte.
Ich habe sofort was. Es war Tag 1, es war 17, 18 Uhr, das sogenannte Aftershow-Programm im hinteren Bereich, die Sports Arena, wie hieß die, Active Arena oder irgendwie sowas. Und es war irgendeine Art von nationaler Trickfußballmeisterschaft mit einem DJ, der original auf jeden Fall den meisten Flex auf einem kompletten Messe hatte. So wie der den DJ für diese Veranstaltung gemacht hat, so hätte ich gerne 95% der Speaker auf der Bühne gesehen. Mein absolutes Highlight, dem dabei zuzugucken, wie er die Party gerockt hat, die acht Anzugträger, die noch übergeblieben sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich mich auch nicht mehr drum gekümmert, war mir auch egal. Aussehen. Aber das war ganz gut. Der war so, der hat ein Deutschland-Trikot an und hat dann diesen halben Platz und dann haben da so liebe Grüße, nicht bös gemeint, dann auch eher so, die waren zwar wo alle international ganz gut, aber eher so mittelmäßig da Trickplay mit Ballen gemacht und davor standen halt noch so 8 bis 15 Anzugträger, so Kai Rippes in verschiedenen Variationen, die da quasi dem Ganzen zugeschaut haben. Mein eigentliches Highlight.
Also schön mit Dieter Hamann und Michi Ball.
Genau. Also zu Kai ist Ehrenrettung, der ist ja kein Anzugträger. Ich habe ihn noch nie im Anzug gesehen.
Leute, aber klar, du hast mich auch noch nie Ball jonglieren sehen. Also was meinst du, was ich eben so dem Trickfußball?
Aber ja, ist lustig, keine, wie wir erfahren haben. Also die Leute stellen sich dich als Anzugträger vor und mich als zottligen Neuköllner Lehrer.
Ja. nee. Eher so linker Protestler.
Ah, ja, okay. Aber Kai, hast du auch ein Highlight?
Ich überlege gerade so ein bisschen. Ich habe vielleicht noch eine Frage vorab, um Zeit zu gewinnen. Nico, warst du eigentlich bei Ed Broski?
Mhm. War das selbstverständlich. Gut? Na, hab mir das eine Halbzeit angeguckt. Sagen wir mal so, mein lieber Freund Ivan Klasnitsch hatte auf jeden Fall Bock, den Bums aufzumischen. Das hat er sehr, sehr intensiv und sehr offensiv gemacht. Dann ging das Halbzeitspiel los, was die Halbzeit nur kurze Unterbrechung, die elend lang war, weil sie alle Fotos mit den ganzen machen wollten, bin ich nach Hause gegangen. Aber die große Bühne hat auf jeden Fall Simon gestanden, das muss ich sagen.
Okay, dann übernehme ich mal. Also ich glaube, mein Highlight war Lena Kassel, mit der ich die Stage teilen durfte, die auch wahnsinnig on fire war für das Thema Frauenfußball. Das hat richtig Bock gemacht und die hat auch richtig gute Ansagen verteilt an diverse Fußballplattformen, was quasi die Berücksichtigung von Frauenfußball auf ihrer Plattform angeht. Das war schon ziemlich lustig und das war gut. Also Shoutout an Lena, war jetzt auch gut befreundet mit Tommy. Wir haben uns übrigens zu dritt zum Bierchen trinken verabredet, Tommy, aber das sollten wir hinkriegen.
Ja, das kriegen wir hin. Wir kriegen nicht viel hin, aber das kriegen wir hin. Liebe Grüße, Lena. Das realisieren wir. Vielleicht packen wir ja auch noch so ein Mikrofon auf den Tisch dabei. Das wäre auch lustig. Und reden nochmal über Frauenfußball. Konstantin, ich nehme einfach mal an, dass du zwischen 10 und 17 Uhr noch nüchtern genug warst, um ein Highlight zu identifizieren. Was war denn deins?
War nicht mehr zur Aftershow-Party, weil Kai ja nicht mehr da war. Der hat ja mich das letzte Mal mitgeschleppt zu dieser Karaoke-Party da.
Thai-Oase war übrigens wieder. Also das vielleicht noch kurzer Off-Take. Also Thai-Oase hat sich anscheinend wirklich etabliert als fester Place to be Mittwochabend. Alternative war auch Kolibri. Das sind die beiden besten Karaoke-Laden in Hamburg. Nico, du hast da wahrscheinlich in beiden schon ein Hausverbot, oder?
Ganz sicher.
Kein Kommentar.
Ja, das würde ich auch sagen. Nee, ich habe am Millerntor geschlafen und habe dann mit anderen Leuten noch ein bisschen abgehangen.
Neben dem Millerntor.
Davor.
Schlafsack.
Was?
Gegenüber vom Millerntor, hast du stundenweise das Zimmer gebucht oder konntest du den ganzen Tag?
Man konnte mich stundenweise buchen. Aber kommen wir zurück zur Spurbiss. Jedenfalls, also ich fand, mein Lieblingspart war der Currywurststand und die Spurbiss-Lounge, weil da fanden einfach die besten Meetings statt. Die Talks immer gut, aber die Meetings waren die besten, um ehrlich zu sein. Gute Verhandlungen.
Konntet ihr, übrigens, Konstantin, ich hätte ja auch ein Hotelzimmer gehabt in diesem riesen Bunker da, oder wie das heißt. Ja,
Hätte ich dir eigentlich geben können. Als linker Aktivist.
Nee, das ist ein ganz geiles Hotel da drin. Das war
ja,
egal.
Natürlich.
Konntet ihr gegebenenfalls vielleicht auch einen Fashion-Trend auf der Spurbis identifizieren dieses Jahr?
Oh, ich kann das wirklich nicht mehr hören, ey, dieser gammelige weiße Sneaker-Hinweis. Inzwischen ist das jetzt eigentlich schon wieder witzig, ihn zu machen. Also,
wenn wir das machen, auf jeden Fall.
Alter, es ist ja nicht auszuhalten, also wie auf Lind wegen dieser weiße Sneaker-Flex zur Spurbis geht.
So viel Einheitsmodus wie auf solchen Messen siehst du eben sonst nie.
Das ich wollte gerade sagen, also das ist ja das, also natürlich ist das nicht mehr witzig. Es ist aber immer noch erstaunlich, wie eine ganze Branche komplett gleich aussehen kann. Also jetzt mal ernsthaft, das ist ja absurd. Wer hat das denn eingeführt?
War das Team Marketing?
Ja, Team Marketing.
Team Spurbis hat das eingeführt. Es ist ja auch eine Herausforderung der Sportbranche, ist sicherlich die Homogenität der Protagonisten. Da kann man ja nichts gegen sagen. Und wir hoffen ja alle, dass insbesondere über mehr Frauen in der Branche, das endlich mal so ein bisschen aufgebrochen wird. Aber natürlich auch über so enfant terribles wie du, Konstantin. Wir wollten dich ja nicht unterbrechen.
Hatte ja auch einen anderen Look. Also ich meine, das ist ja aufgefallen. Schwarzer Trenchcoat anscheinend sorgt dann doch dafür, dass du oft angeguckt wirst.
Ja, also Schwarzer hat Trenchcoat mit Rüstungsschutz 4 oder so, hat Konstantin.
Nico hat also den DJ als Highlight, Konstantin die Currywurst stand.
Spobis Lounge übrigens gar nicht schlecht. Kann ich auch nur empfehlen, wer rein kann überhaupt, glaube ich nicht offen für jeden. Der Kaffee da ist sehr gut. Die haben verschiedene Espresso und so, sehr gut.
Danke für den Hinweis, nehmen wir dankend an. Und Kai hat sich in Lena Kassel verliebt auf beruflicher Ebene. Das ist völlig zu Recht und nachvollziehbar. Was waren denn so die Themen? Also was waren denn die Themen auf der Bühne und was waren die Themen, das ist ja eigentlich viel wichtiger, auf dem Flur oder eben an der Currywurstbude?
Genau. Ich leg mal los. Oder möchtest du anfangen, Konstantin?
Nein, fang ruhig an.
Also ich hatte ja das Vergnügen, auch mit Konstantin und Nico einige Panels zusammen zu besuchen. Unter anderem auch wunderbar Aki Watzke, danach auch RB Leipzig plus Red Bull CEO, jetzt ist mir der Name glatt entfallen, guten Tag.
Minzlaff.
Genau, Oliver Minzlaff. Und danach waren wir auch bei einem wunderschönen Talk von unter anderem Erik Huber, ich will nur einen vorstellen, von Carsten Kramer, Michael Diederich, moderiert von Alex Schlüter und Johannes Plenger, also die großen drei Marketingverantwortlichen respektive Geschäftsführer von Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund und Bayern München. Und das große Thema war Quo Vadis deutscher Fußball und insbesondere auch, wie können wir die internationalen Medienerlöse stabilisieren, weil es bleibt dabei, dass das als größtes Wachstumsfeld, glaube ich, für den deutschen Fußball gesehen wird. Also wir haben ja die nationale TV-Rechte-Ausschreibung ist gerade sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Es blieb dabei, dass man von knapp 1,1 auf 1,2 Milliarden Euro pro Saison das Ergebnis ausbauen könnte. Insgesamt eine Steigerung um knapp 80 Millionen, schon wirklich sehr gut. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel Luft drin. Deshalb bleiben insbesondere die großen Vereine dabei, dass wir gerade international noch mehr Geld verdienen müssten. Ich glaube, da liegen wir aktuell bei 225 Millionen Euro pro Jahr. Das wird, die TV-Ausschüttung machen wir gleich, aber da ist weiterhin der Wachstum und dafür wurde ja auch unter anderem gerade das Programm Closer to the Game gelauncht, was wir ja gestern schon im Chat analysiert haben. Da würde mich mal interessieren, Konstantin, wie findest du denn das, diese ganzen Ideen, die da drin sind?
Ja, oder erklär erstmal, was das ist.
Genau, Kai, erklär mal bitte.
Sehr gerne. Also wir springen jetzt ein bisschen, aber das Thema Internationalisierung war groß. Wie gesagt, dort sollen durch eine Verbesserung des Medienproduktes neue TV-Erlöse geschaffen werden. Closer to the Game ist ein Programm, was zusammen mit den nationalen und internationalen Medienpartnern der DFL konzipiert und gestern announced wurde und es soll ab der kommenden Saison unter anderem 20 Leuchtturmspiele geben, 15 mal erste Liga, 5 mal zweite Liga, in denen unterschiedliche nahbare, innovative Medienaktivitäten ausprobiert werden. Ich habe die hier mal aufgelistet. Es geht darum, dass die, also nicht alle, aber ausgewählte Mannschaftsbusse auf dem Weg zum Stadion mit Mikrofon und Kameras ausgestattet werden. Danach gibt es direkt ein Interview mit einem Spieler, der aus dem Bus kommt. Das Ganze dient natürlich, um irgendwie so den Weg durch die Fans zum Stadion und so den Vibe der Mannschaft und das Heißmachen einzufangen. Es wird im Kabinentrakt, also Spieler auf dem Weg zur Kabine, aber insbesondere auch danach von Kabine zum Spieltag, zum Spielfeld wird es Kameras und Mics geben. Es wird sogar eine Bodycam geben. Das wird aber, glaube ich, erstmal nur für ausgewählte Zweitligaspiele der Fall sein, wo ein Funktionär, Betreuer, vielleicht sogar ein Co-Trainer dann diese Bodycam bei sich trägt und aus der Perspektive quasi den Vibe der Mannschaft auffängt auf dem Weg zur Kabine. Es soll Midweek-Interviews geben, mehr Highlight-Clips während der Spiele, personalisierte Grußbotschaften, das ist mein Highlight, aber auch Player-of-the-Match-Votings, Halbzeit-Interviews mit Trainern und Genau, das waren, glaube ich, die großen Sachen. Also mehr allgemein Zusammenarbeit mit Bloggern und Influencern. Also ihr seht schon, das Thema Nahbarkeit, Behind the Scenes, authentischer Content, noch näher ran an die Spieler und deren Emotionen und nicht alles so gestaged, steht da, glaube ich, im Vordergrund. Jetzt du, Konstantin. Bringt uns das von 225 Millionen dies Jahr auf mindestens die avisierten 300, die geplant sind in der Kurzfrist.
Man holt ja zumindest erstmal ein Stück weit auf, weil das gibt es ja in anderen Ligen schon. Also La Liga macht das ja schon exzessiv. Da gibt es gefühlt eine Kamera in jeder Unterhose von jedem Spieler, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Ich bin einfach gespannt. Also es kann sein, dass es ein bisschen was bringt. Man ist jetzt nicht revolutionär, weil ich habe das, glaube ich, weiß nicht, der Kicker, der gesagt hat, die große Revolution, ja vielleicht für Deutschland, aber wie mit vielen Dingen in diesem Land ist man trotzdem gefühlt 5 Jahre hinterher im Vergleich zur ärgsten Konkurrenz, die es gibt. Also ist es nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, ob es dann der absolute Durchbruch wird international, zumal eben, als du es auch gerade nochmal aufgelistet hast, ich bin auch fasziniert dann davon, wie weit das überhaupt cool rüberkommen wird, weil bei den doch vielen sehr mediengetrainierten Spielern, die nie ein falsches Wort sagen, aber dadurch auch doch eher so langweilig sind wie lappriges Toastbrot, kriegt man da wirklich was Geiles raus im Mannschaftsbus oder sitzen die nur alle da und zocken auf dem Smartphone und beim Interview aus dem Bus raus geht dann so, ja, wir schauen von Spiel zu Spiel, heute schweres Spiel hier in Paderborn. Also, da bin ich echt gespannt, wie das dann
in der zweiten Liga vielleicht auch mehr als in der ersten Liga, oder? Also, wenn Heidenheim durch den Riesentorso an Fans fährt und dann, ich wollte gerade Schnatterer sagen, aber der spielt ja gar nicht mehr da. Also, es ist schon, ich glaube, es ist vereinsspezifisch, oder? Wie siehst du das, Nico? Ich formuliere um, wie würdest du das für Werder finden?
Entschuldigung, was bitte nochmal? Eben nicht durcheinander.
Du hast ja eine ganze Menge von den Inhalten des Closer to the Game, der Closer to the Game Initiative der DFL gehört. Wenn du das so auf Werder übertragen würdest, also wie fühlt sich das an?
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil es genau die gleichen Begründungen gibt, wie Konstantin schon beschrieben hat, dass ich nicht weiß, ob da so viel bei rauskommt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass mich das bei amerikanischen und anderen Sportarten total fasziniert, wenn man ganz nah rankommt. So. Und ich glaube, wenn du mal hier und da so, wenn wir jetzt auf Werder gehen, Situationen hast, wo so Bilder aus dem Bus quasi ins Licht der Öffentlichkeit gekommen sind, wie sie vor dem entscheidenden Abstiegsspiel gegen den VfB Stuttgart von den Bengalos eingefangen wurden Richtung Weserstadion, möchte ich schon dabei sein. Ja, irgendwie ja. Aber ich weiß nicht, ob die Protagonisten das hergeben. Das finde ich gefährlich.
Ich wäre gerne dabei gewesen damals, als Enes Benatira Mitchell Weiser eine gescheuert hat im Hertha-Bus.
Aber das ist ja das Geile auch, ne? Also in dem Konzept, wenn es jetzt, also Mannschaftsbus, scheißegal, wenn es in der Kabine irgendwie da richtig zur Sache geht und keine Ahnung, da die übelsten Fäkalwörter hinter und her geschmissen werden, senden die es dann am Ende wirklich oder wird dann plötzlich weggeschnitten?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist ja nicht live, ne? Also Das wird ja am Ende immer noch gefilmt und ich erinnere mich auch gerade, wer war das nochmal vom... War das von Schalke oder vom FC, wo, ach Gott, was Christian Clemens, der irgendwie durch die feiernden Fans an und gesagt hat, ey, guck sie dir an, die Idioten.
Ja. Bei den Dokus, also ich meine, klar, was so Amazon Prime, Netflix, ich will mich nicht festlegen, wer jetzt was gesendet hat. Natürlich gab es diese Behind-the-Scene-Dokus und manchmal war es ganz witzig, wenn dann irgendwie Mourinho bei Tottenham da total abgegangen ist und alle rund gemacht hat. Aber das war ja auch schon wieder fast inszeniert. Aber wenn es dann so richtig ehrlich ist und wenn dann, keine Ahnung, Schuster in Freiburg, da die alle rund macht und alle Verwandten gleichzeitig mit beleidigt. Ich weiß nicht, ob er es macht.
Wobei, also ich muss mal sagen, wenn du dir die Werder-Doku mal angeguckt hast, und Nico kann das, glaube ich, bestätigen, oder kannst du gerne machen, ey, Fülle in der Halbzeitpause, alter Schwede. Aber übernimm du gerne.
Da sind wir bei dem, was du eben gerade meintest, Konstantin, Bilder von Füllkrug, wie er im Aufstiegsrennen zweimal in der Kabine sich beinahe mit Mitspielern geprügelt hat. Und das ist alles mit in der Doku. Das brauchst du, das willst du haben.
Aber es gibt immer nicht viele Füllkrugs, ne?
Leute, ich muss
ja,
da mal
kurz rein.
Ja, aber
wenn es dann DFB glatt gespielt wird, dann ist es halt so.
Oh, DFL.
Naja, und vor allem, ihr wisst ja auch, es gibt ja all diese Dokus schon. Und das sind ja für die Vereine nochmal eigene Vermarktungsplattformen, um selbst noch ein bisschen Kohle reinzuholen. Wenn das jetzt alles von der DFL gemacht wird, besser noch, wir wissen ja, in der Praxis bedeutet das, dass die DFL einfach nur den Medienteams der Vereine sagt, ihr müsst das jetzt machen und uns umsonst geben, Weiß ich nicht, ob da alle so happy drüber sind.
Wird das Augenmerk eben zu sehr vielleicht wieder auf Bayern und Dortmund gelegt oder Schalke? Oder geht's dann echt darum, machen die dann Leuchtturmspiel Energie Cottbus gegen Karlsruhe SC? Nee,
machen sie nicht. Ja, also das ist natürlich, da hast du vollkommen recht, in der Außendarstellung, gerade für international, sind eigentlich nur Bayern und Dortmund relevant. Das siehst du schon immer daran, welche Spiele übertragen werden. Also ich weiß noch, bei CCTV in China, die müssen oder können bis zu 3 Spielen übertragen. Es ist immer Bayern, es ist immer Dortmund und den Slot lassen sie aus. Also das ist die Wahrnehmung.
Schon krass, dass die so einen 12. immer zeigen, oder?
Ja, genau. Also vielleicht ist jetzt Bayer Leverkusen so ein bisschen in die Phalanx als deutscher Meister aufgestiegen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn sie das Produkt auf internationale Medienrechte Erlöse optimieren, dann sind diese 15 Leuchtturmspiele sind immer Bayern, Dortmund, vielleicht mal Leverkusen, wird aber schon eng. Ja, und ich war, also die 5 Zweitligaspiele, vielleicht ist das auch nur eine Konzession quasi an die zweite Liga, weil für international, auch wenn es HSV, Schalke und Hertha sind, sorry to say, das hilft nicht.
Naja, aber wenn du dir jetzt mal so so ein geiles, weiß ich nicht, also Beispiel Lautern, Hertha, HSV, Schalke, sowas, ne? Und wirklich, das wirklich begleitet, wie da die Choreos gemacht werden und hier und da. Ich meine, das ist schon, glaube ich, gerade für Außenstehende beeindruckend, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja ein Zweitligaspiel ist, ne? Also ich glaube, das wäre schon auch ein Erzählstrang, den man irgendwie durchboxen könnte. Kann ich mir vorstellen, dass das jemanden interessiert im Ausland.
Ich finde es total mega. Ja? Und trotzdem habe ich kein Vertrauen darin, dass das funktioniert.
Weil ja, klar, was heißt, funktioniert, aber dass es einfach keinen Gefahr Mehrwert bringt, oder?
Na, das doch schon, das finde ich schon. Einfach, was ist denn der Mehrwert? Keine Doku bringt Mehrwert. Trotzdem hat Drive to Survive die Formel, den Blick auf die Formel 1 in den letzten Jahren nochmal wieder entscheidend verändert. Und das ist schon eine Chance, die du dann immer noch haben kannst. Aber dann ist halt die Machart das Wichtige und der Mut. Und dann müssen wir hier alle vier uns mal, wenn wir das beantworten wollen, auch mal in die imaginären Augen gucken und überlegen, trauen wir das dem Konstrukt zu, das dann mitverantwortlich dafür ist, welche Bilder daraus gehen.
Der Vergleich zu Drive to Survive wird ja gerne genommen, weil natürlich die Formel 1 hat sich dadurch ein Stück weit wieder revolutioniert oder wieder in eine neue Boom-Periode auch hinein katapultiert. Okay. Der Vergleich hinkt und der Vergleich hinkt auch zu vielen anderen Sportarten. Das ist das Blöde am Fußball momentan. Es gibt zu wenige Weirdos im Fußball, auch was die Athleten betrifft. Ich meine, selbst die Doku aus dem Tennis, ich meine, so Nick Kyrgios, wo gibt's den im Fußball? Auf dem Level, der ist ein kompletter Weirdo. Auf eine gute und vielleicht auf eine schlechte Art und Weise, ist auch egal. Und viele Tennisspieler sind ein bisschen crazy. Und in der Formel 1 musst du quasi schon ein bisschen crazy sein, um da unterwegs zu sein. Die Fahrer sind alle ein bisschen neben der Spur, nicht unbedingt alle sozial normal. Und im Boxen oder sowas, natürlich, das bietet sich an. Ich meine, Derek Chisora hat gerade seinen 49. Kampf gemacht und hat erzählt, wenn er nicht boxt, dann geht er gerne auf Raves und haut sich MDMA rein und der ist irgendwie Mitte 40. Also das ist ganz normal, da sagt keiner, ja, ist okay, alles klar, ist nachvollziehbar. Das ist im Fußball eben das Problem, du hast zu wenige komische Gestalten.
Keine Typen mehr, wo sind eigentlich die ganzen Typen hin?
Nicht mal das, aber du hast auch so einen Füllkrug zum Beispiel, der wird auch ein bisschen schief angeschaut, weil der irgendwie ein bisschen anders ist.
Ey, ich glaube, es gibt auch einen großen Denkfehler bei der Nummer. Eine Doku über das Innere von etwas ist nur dann spannend, wenn es eine große Distanz gibt. Versteht ihr, was ich meine? Also eine Innenansicht lebt davon, dass du eine abgeschirmte Welt hast. Das funktioniert bei Man City oder sonst was. Aber bei einem normalen Bundesliga-Verein, da kannst du ständig einfach auf die fucking Geschäftsstelle laufen oder beim Training am Rand stehen und sowas. Da kriegst du mehr mit als der ein oder andere Bildreporter. Das heißt, du müsstest erstmal überhaupt eine Nachfrage kreieren, indem du dich eigentlich extrem abschottest. Weil nur ein abgeschottete Fußballbubble ist dann wieder spannend, um Inneneinsichten zu zeigen. So, und
aber
das wollen wir ja
jetzt
auch.
Ja, sehr eng bei einer Doku. Darum geht's ja fairerweise bei Closer to the Game überhaupt nicht, sondern da geht's ja über eigentlich um Emotionen, die du vielleicht also nah und um das Live-Spiel herum aus den Protagonisten rausholst, die du vielleicht auch besser auf Social verarbeiten kannst, also um solche Themen. Also deshalb müssen wir, glaube ich, schon so ein bisschen unterscheiden zwischen Doku und dem, was die DFL dort anstrebt. Und fairerweise muss man ja auch sagen, wir alle wollen ja mehr Authentizität, wir wollen alle mehr Nahbarkeit und da sind das ja schon die richtigen Moves, die machen.
Ja, oder
klar.
Stell dir mal vor, ich war ja leider nicht da, ich war ja krank, weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wenn ich da gewesen wäre, hätte ich dann vielleicht mal zurückgefragt, Was wäre denn statt Closer to the Game vielleicht eine More Exciting League? Eine spannendere Liga, das wäre ja auch gewesen. Wie hätte man das denn erreichen können? Gibt es da vielleicht einen Hebel, über den wir nochmal reden wollen?
Ja.
würde ich meine These und meine Beobachtung von der Sprobis andocken können an der Stelle?
Oh.
Wenn du möchtest, falls ja, du mir bitte eine Frage stellen möchtest.
Bitte, Tommy. Ich wollte dir, Nico, hast du vielleicht eine These, die zu diesem unqualifizierten Kommentar passt?
Ja, weil es so ein bisschen um die Strukturen im deutschen Profifußball geht. Und ich hatte eine Beobachtung, Sprobis ist schon gerade für mich so als Neuling in diesem Business, in diesem Sportbusiness-Business, schon nach wie vor immer eine schöne Sache. Weil da schon ein Haufen Altinternationale rumlaufen, viele Menschen, die auch meine Jugend geprägt haben, im Fernsehen und obendrauf. Und du auch, aber dann aus so deutscher Fußballsicht ja auch schon sehr interessante Gespräche lauschen kannst. Und ich fand das total schön zu sehen, wie ich am Anfang zum Einstieg mir Watzke angeguckt habe. Ich glaube, da waren wir auch alle, ne? Aber irgendwie in anderen Ecken immer. Und dem so anderthalb Stunden oder eine Stunde dabei zuhören, wie halt Watzke ist, so relativ selbstgefällig und altinternational über sich, seine Rolle, den Verein, Borussia Dortmund und die Weltlage spricht. Zwei Sachen fand ich dabei sehr spannend. Das eine war, dass ich glaube, da gefühlt danach 10 Zitate aus diesem Gespräch eine Woche lang in den Medien gesehen habe. Das fand ich schon heftig. Auch mitzukriegen, was der da einfach so vor sich hin quatscht. Natürlich alles bewusst und auch so, aber was das für Ansagen waren. So Kleinigkeiten wie Mislintat, der hat keinerlei sportliche Entscheidungsgewalt innerhalb des Konstruktes bei Borussia Dortmund, poltert er da los, einen Tag später oder anderthalb Tage später ist der Geschichte bei Borussia Dortmund. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie so aus einer Empörung dann der Diskurs gesucht wurde, es knallt, bla bla bla. Meine eigentliche These und Entdeckung ist aber die, und ich wette, ihr werdet dagegen poltern, aber ich finde, Bayern München ist das eine Beispiel und Borussia Dortmund ist gerade das andere Beispiel. Es ist bei diesen beiden Vereinen nahezu unmöglich, diese Lücke zu schließen, die diese Altinternationalen hinterlassen würden. Ob du nun willst oder nicht, bei jeder Art von Prozess, den diese Vereine eingehen wollten und wollen, kommen sie nicht an Watzke und Hoeneß vorbei in den nächsten Jahren. Und das finde ich beeindruckend wie fatal.
Aber das ist ja so ein Problem, was quasi schon Familienunternehmen haben. Und das sind ja fast Familienunternehmen. Sprich, es gibt den irgendwie den Altvater, CEO, Geschäftsführer, den Kaufmann. Und der zieht sich ja auch, in dem Fall bei Borussia Dortmund zum Beispiel, der zieht sich auch nur Leute ran, die entweder Ex-Spieler waren oder irgendwie so handeln wie er. Weil ganz ehrlich, was der BVB momentan macht, jetzt in den letzten Jahren getan hat und jetzt zuletzt unter Lars Ricken, hätte auch Watzke getan. Das ist das Problem. Also es gibt ja keine neuen. Lars Ricken macht am Ende nur die Watzke-Job weiter und das ist ja das, was den BVB so brutal momentan auch schmerzt. Und Sebastian Kehl ist komplett wirkungslos. Der hat sich ja im internen Kampf gegen Mislintat durchgesetzt. Du hast vollkommen recht. Natürlich, es schadet ja auch Bayern München, oder hat Bayern München geschadet nach Hoeneß, als er Nährlinger übernehmen sollte. Und man gedacht hat, okay, das ist jetzt irgendwie derjenige, der aber leider ein bisschen enteiert ist da und eigentlich gar keine eigenständige Handlungsweise hat. Und das ist das große Problem. Ich glaube,
ja, dasselbe mit Salihamidzic. Ne?
Ja, genau.
Also dann war Hoeneß zwischendurch, dann Salihamidzic. Ich glaube, Eberl ist jetzt wahrscheinlich noch deutlich selbstständiger, profilierter, autarker. Genau, das habe ich gesucht. Aber am Ende fühlt es sich auf jeden Fall so an. Also bei den Bayern finde ich noch mehr als bei Dortmund, weil bei Bayern hatten wir jetzt ja schon zweimal dieses Recovery, wo die altinternationalen Hoeneß und Rummenigge beide eigentlich schon sich zurückgezogen haben. Dann haben sie es übergeben, letztmalig an Kahn und Salihamidzic. So, dann wurde gesehen, das geht hier nicht in die richtige Richtung und schwupps haben mutmaßlich die Altinternationalen dafür gesorgt, dass das besagte handelnde Protagonisten dann halt nicht mehr am Start waren, weil natürlich ist es auch so bei Bayern, die haben mit Herbert Hainer, mit Dresden, das sind ja auch alles Leute noch aus der alten Hoeneß und Rummenigge Welt, also mit denen sind die natürlich noch Doppelklippo.
So, ja, aber du siehst ja auch, medial ist ja auch ein Problem, ne?
Genau, also nur eine Sache, dann darfst du gerne, also ich wollte nämlich noch sagen, das wird bei Watzke so, der wird jetzt Ende 25, wird er als CEO der BVB AG zurücktreten und mutmaßlich wird er dann Präsident des EVs bei Dortmund. Also ich glaube nicht, dass der keine Funktion mehr haben wird.
Medial ist eben auch das große Problem. Watzke wird weiter überall zitiert, eingeladen, wird gerne irgendwo hofiert. Und Uli Hoeneß, der saß auch noch Jahre, nachdem er eigentlich nicht mehr seinen Posten hatte, immer noch in jedem Talkstudio und hat darüber geredet, was beim Bayern München abgeht. Also leider, anders als vielleicht in der Politik, wo teilweise mal irgendwelche Parteiköpfe abgesägt werden, dann sind die einfach weg und werden nicht mehr überall herzitiert. Es geht im Fußball eigentlich immer mit den alten Herrschaften weiter.
Ja, weil die Jungs natürlich auch sich ein System gebaut haben, wo sie unverzichtbar sind, was übrigens ein Indikator für sehr schlechte Führung ist. Wenn du dich selber unverzichtbar machst, dann bist du per Definition auch kein guter Leader. Und jetzt könnte man sich halt überlegen, worum geht's da eigentlich? Geht's da wirklich um das Beste für den Verein oder fühlt man sich selbst schon eins mit dem Verein, ist sich selbst am nächsten und versucht dieses System aufrechtzuerhalten? Also da hat ja gar keiner eine realistische Chance nachzurutschen. Das ist ja völlig absurd.
Und bei Aki Watzke auch noch ein Thema. Ich meine, er hat ja selber darüber gesprochen, Geschäftsführer Sport. Dann denkst du dir so, warte mal, Geschäftsführer Sport. Ich meine, dass Uli Hoeneß quasi auch sportlich mitverantwortlich war. Okay, der war mal ein Top-Mittelfeldspieler. Der hat 74 im WM-Finale gestanden. Okay, welche sportliche Kompetenz hatte eigentlich Aki Watzke? Genau,
richtig. Ja, wobei mir das jetzt so ein bisschen zu einseitig wird. Man muss ja schon sagen.
Nein, du musst aber mal sagen, dass Aki Watzke auch bei sportlichen Entscheidungen, bei Transfers immer mitgeredet hat.
Natürlich, das war ja auch quasi bis letztes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, seine finale Verantwortung. Das hat er jetzt an Lars Ricken abgegeben, hat er ja auch mehrfach betont, dass alle sportlichen Entscheidungen jetzt final ausschließlich bei Lars Ricken liegen. So, und ich glaube schon, dass Watzke so schlau war, dass er sich halt immer die richtigen Leute geholt hat, weil Matthias Sammer ist ja quasi Chefberater im sportlichen Bereich vom BVB gewesen und der hat nach meinem Verständnis natürlich in erster Linie Watzke beraten.
Ja gut, aber die Transferpolitik des BVB ist der Grund, warum die jetzt dastehen, wo sie dastehen. Wie viele 30 Millionen Transfers für mittelmäßige Spieler hatten der BVB in den letzten 10 Jahren getätigt?
Naja, das ist korrekt, aber auf der anderen Seite, wie viele gute Leute haben die ins Ausland verkauft, so die waren letztes Jahr im Champions League Finale, so ich will jetzt hier nicht.
Ja gut, aber das sind
alles
ja nicht die Transfers gewesen, das waren dann eher Scouting, das waren dann die Leute, die gescoutet wurden für wenig Geld wie Bellingham und so weiter.
Ja, das ist okay. Da,
aber diese
hast
ganzen Bundesliga-Mittelklasse-Spieler wie André Schürrle etc.
So, genau, Leute, ich Nico bin ja Moderator so dieser Sendung heute, deswegen würde ich jetzt gerne mal euer Fachgespräch über Borussia
Tommy
Dortmund.
Tommy, Mittelklasse-Transfers, reden wir bei Hertha.
Ja, die gleitet ja das gerade so ein bisschen, Tommy.
Ja, ja,
mein Bewertungsbogen habe ich auf.
Ja, ich habe nur kurz mal zugehört, wie ihr versucht, ein Fachgespräch über Borussia Dortmund zu führen. Das interessiert natürlich niemanden, was europäisches Mittelmaß da treibt, irgendwo im deutschen Westen. Frage an euch, weil ich wollte euch ja ein bisschen ausfragen über den Schwobis. Ich habe inzwischen festgestellt, was euer Highlight war. Das habt ihr sehr eindrucksvoll erklärt und auch, was Aki Watzke alles gesagt hat. Meine Frage aber, weil wir ja auch ein bisschen ein Boulevardformat sind, ja, wer war denn, also zwei Fragen. Frage 1, wer war die berühmteste Person, mit der ihr gesprochen habt? Und was war das heißeste Gerücht, was ihr auf den Fluren der Schwobis aufgeschnappt habt?
Wer fängt an?
Ich fange mal mit der berühmtesten Person an. Also ich hatte ein wunderbares Gespräch mit der ganz wunderbaren Svenja Huth. Shoutout.
Liebe Grüße an Svenja.
Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich schon sagen Oliver Bierhoff und
Golden Goal Olli.
Ja genau und Austausch über Verschiedenes vorher und hinterher.
Worüber redet ein Nico Backspin mit Oliver Bierhoff, ohne dass du jetzt
über den DJ aus der Freestyle-Ecke.
Ich wollte gerade sagen. Also
über die neueste Platte von Kendrick Lamar?
Ja,
genau. Ja,
they not like us.
Und dann Olli so, ja, also ich bin ja eher auf Drakes Seite.
Genau das.
Ich bin ja eigentlich eher so der Blumentopf-Typ. Also so hätte ich mir das Gespräch eigentlich auch vorgestellt. Also, welcher ist denn dein Lieblingsblutentopf-Sänger? Holunder
ist
meiner.
Es ist genauso abgelaufen. Genauso.
Nico kann natürlich nicht zitieren aus dem Gespräch mit Oliver Bierhoff. Das war auch überhaupt nicht die Frage. Also Oliver Bierhoff sticht jetzt erstmal Svenja Huth. Tut mir leid. Konstantin, mit wem hast du?
Darüber kann ich nicht reden, aber ich habe ein gutes Gerücht. Und zwar hat mir jemand erzählt,
dass, darüber kannst du reden, oder
ja,
was?
Ja, darüber kann ich reden, weil es okay. mir egal ist, weil ich kann, muss ja den Namen nicht nennen, aber mir wurde mitgeteilt, dass bei einem High-Profile-Transfer im europäischen Fußball anscheinend die Transfersumme nicht 50, sondern 30 Millionen betrug, weil der Geschäftsführer dieses Vereins, nicht aus Deutschland, vorher zu viel Kokain genommen hat, komplett verschwitzt in die Verhandlungen kam und hat sich gewundert hat, warum die Summe so niedrig war. Das habe ich mitbekommen.
Also ich sag mal so, die Geschichte ist natürlich super, funktioniert aber ohne Namen nicht. Also den muss
willst
ich jetzt
schon
hören.
Willst du dafür verklagt
werden? Ja, wieso? Das ist
von
ja,
irgendeinem französischen Geschäftsführer?
Oh, okay. Kennt ihr dieses Spiel?
Ob das der Herr Olis war, wo ist der denn nochmal hergekommen? Also wer? Zu Bayern? Ah, nee. Kam der Herr von Lyon oder ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, er meint Lucas Toussaint. Als der zu Hertha gewechselt ist. Das kann ich mir vorstellen, dass da Kokain im Spiel war.
30 statt 50, nee, nicht ganz. Aber ich fand es super, wenn ich immer so die Einblicke bekomme in diese Transferverhandlungen, weil das ist immer so am Rande, irgendwie wird da was getroppt. Wenn es wie damals, als dann Manchester City mal 2007 Lionel Messi verpflichten wollte, weil sie ein Telefonat geführt haben mit dem neuen Owner und der hat irgendwie erzählt, dass die ganze Situation Messi wäre und die auf der anderen Seite verstanden haben, sie sollen jetzt Messi holen und dann haben sie bei Messi angerufen und der hat gesagt, what the fuck?
Journalisten nennen sowas Hintergrundgespräche, nicht wahr?
Ich finde es auch immer gut, wenn du von einem Geschäftsführer oder von einem Pressesprecher dann immer, kriegst du erstmal als erstes mal off the record und dann, we are buying this guy. Okay,
super. Ja. Mhm. Kai, Gerücht?
Gerücht wahrscheinlich eher Richtung Kings League. Es wurde ja announced, dass We Are Era, Bertelsmann Tochter, RTL nah, der Partner für die Kings League in Deutschland sein wird. Kings League wissen wir auch schon, soll, glaube ich, im März starten. Wir hoffen alle, dass der Marcel Reif des Kleinfeldfußballs Konstantin Egner dort eine Rolle spielen wird. aber es wurde natürlich.
Ich sag mal so, wenn nicht, dann sind wir hier stinksauer.
Dann gucken wir das nicht.
Nein, wir sind auch Freunde der Kings League, weil wir den Kleinfeldfußball mögen. Und das Konzept, also auch wieder kurz, wir springen off-topic. Was ich ganz interessant fand, war die Differenzierung Baller League, Kings League. Kings League geht deutlich mehr Richtung Gamification und Baller League geht deutlich mehr Richtung Bolzplatz-Fußball. Fand ich nicht schlecht. Das war eine Diskussion, die ich dort geführt habe. Und das zweite ging natürlich irgendwie Richtung Protagonisten in der Kings League. Einige stehen ja schon fest. Younes, Trimax, Papa Platte, Mario Götze werden dort sicherlich irgendwie eine Rolle spielen. Aber was man auch gehört hat, so Zabex, Philo, Adi Totoro, Paolo Murk, das waren so die Luca und Sandra habe ich noch gehört. Also das waren so die Protagonisten, die ich da vernommen habe. Das fand ich schon nicht schlecht. Also ich bin schon sehr gespannt, wer dort als Team-Captain aufdribbelt.
Und für alle da draußen, die gerade nicht jeden Namen kannten, grämt euch nicht. Es geht auch Teilnehmern dieses Podcasts so.
Aber mal allgemein gesprochen, Kai, weil du bekommst ja dann auch viel mit auf den Fluren dieses Events. Wie steht es denn um auch den Einfluss von Influencern, im Fußball oder im Sport allgemein, weil ich finde, darüber wird immer gerne gesprochen, aber es ist auch so ein Evergreen, wo ich nicht weiß, ob das jetzt irgendwie noch zunimmt.
Inwiefern? Also
ob der Einfluss noch größer wird, ob man noch mehr auf Influencer setzt, ob vielleicht irgendwann gar keine Journalisten mehr in Pressboxen sitzen, sondern nur noch Influencer.
Also es kommt drauf an, wo, ne? Aber dass sich quasi diese Ligen, die nicht vorhandene Reichweite, das hat die Baller League gemacht, die Icon League gemacht und jetzt macht die King League. Genau, also es werden noch andere Sportarten machen, dass sie sich kurzfristig Reichweite über Multiplikatoren wie Influencer einkaufen, finde ich erstmal, also ich glaube nicht, dass das halt irgendwie gehen wird, weil dafür muss man ja auch einfach sagen, gibt es wahnsinnig viele Fußballinteressierte, wirklich authentisch Fußballinteressierte Influencer und Creator mit Reichweiten jenseits der Million. Also das ist ja ein sofortiger Kicker für deine Reichweite, ne? Früher hast du ewig am Produkt gefeilt, bis du dann einen tollen Sendeplatz bekommen hast oder musstest, was weiß ich, wo Geld in die Hand nehmen. Jetzt kannst du halt relativ schnell Reichweiten und damit auch Sponsoring-relevantes Produkt erzeugen, wenn du halt die richtigen Creator an Bord hast. So, und also da sehe ich jetzt erstmal keinen also kein Trend, der dagegen spricht. Also umso mehr die Social-Plattformen ihre Algorithmen halt irgendwie so permanent ändern, dass eigentlich nur Profis oder Reiche mit viel Paid Media auf viel Reichweite kommen, sind schon so Influencer, die sich damit halt, wie gesagt, professionell beschäftigen, das Maß aller Dinge, ne? Und es ist ja einfach auch so, die Content-Plattformen, gerade Twitch immer mehr auch als DAZN, Sky oder die Öffentlich-Rechtlichen, die halt irgendwie jüngere Leute gucken. Oder siehst du das anders?
Das vorweggenommen, auf das ich noch hinaus wollte, weil was ich auch aufgeschnappt habe, ist, mal abseits vielleicht von dem ganz großen etablierten Fußball in Gesprächen mit ein paar CEOs oder Geschäftsführern oder wer immer da so in der Verantwortung war, auch dort vor Ort, da merkt man schon, klar, da geht es erstmal darum, die großen Deals abzuschließen und dann auch international ESPN und etc. etc. Aber bei den Gesprächen, die ich geführt habe mit irgendwie Leuten, weiß ich, aus den mittleren Bereichen Tennis oder Volleyball oder auch so Handball, da geht es dann immer häufiger eher darum, ja, Medien, alles schön, gut, aber wir müssen eigentlich irgendwie unsere eigene Plattform haben oder müssen auf Twitch kommen oder müssen irgendwie bei YouTube live streamen.
Aber das finde ich auch total richtig, ehrlich gesagt, ne?
Was mich fasziniert ist, du redest eben nicht unbedingt mit Leuten Anfang 30, wo ich sage, okay, verstehe ich. Nee, du redest ja dann teilweise, habe ich da mit Leuten gesprochen, weiß nicht, anhand der Kräu ihres Haares, eher so 50 und die dann in einer Verantwortungsposition sind, aber die sagen, ja, aber mein Sohn, der ist auch immer ständig auf Twitch und das ist eigentlich da, wo wir hingehen müssen oder YouTube Live oder TikTok Live, ist auch egal am Ende.
Ja, am Ende plappern die das wahrscheinlich auch nach. Kann ne? sein, aber es gibt ja schon, also siehe Beachvolleyball mit Sponthead und Alex Falkenhorst, die machen es ja auch schon vor, wie man irgendwie so eine Sportart quasi wieder in der Relevanz steigern kann, indem die das ganz cool auf Twitch inszenieren. Und in meinen Augen ist es alternativlos, ne? Wäre übrigens auch eine Riesenchance für den Frauenfußball, sich endlich mehr vom Männerfußball zu emanzipieren. Fußball der Frauen, hast du vollkommen recht. Wenn die einfach weggehen würden von, also im Moment splitten sie ja auf diverse Kanäle, sind auch in den Öffentlich-Rechtlichen, das ist alles irgendwie nicht schlecht, aber ich würde es viel interessanter finden, wenn sie sagen, komm, wir skippen jetzt das TV- oder Medienrechte-Geld, sondern wir setzen voll auf Reichweite und nehmen vielleicht sogar selber Geld in die Hand und kaufen uns über die Sheeran Davids, die fußballaffinen weiblichen Creator, kaufen wir uns Reichweite und machen unser Produkt dadurch groß. Ne? Also das würde ich smart finden.
So, also Nico, ne? Nico, du stellst fest, du übergibst mir einmal die Moderation und wir landen beim Beachvolleyball. Ich habe das ja, offensichtlich ja, überhaupt nicht im Griff hier.
Ja, es gibt einen entscheidenden Punkt dabei, der mir hier gerade auffällt. Es fehlt halt das Korrektiv. Und deswegen muss ich in deine Rolle springen und sagen, wenn Kai da schön die ganze Zeit redet, dass Influencer das Ganze noch mehr aufbomben wollen, dann hängt alles an den Reichweiten von Influencern. Was da aber vergessen wird, ist die wahre Liebe zu diesem Sport, zu diesem Fußball, zu dem, wie ich es finde. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch noch schon in den letzten Wochen für mich mitgenommen hatte und was ich da nochmal bestätigt hat, dass man neben Baller League, Kings League, Icon League, dem ganzen, den tatsächlichen kleinen Feld Fußball als Sport, als eigenes Feld und damit auch Breitensport wirksam nicht unterschätzen und nicht vergessen darf. Denn da ist die Basis, da schlägt das Herz des Fußballs. Und das wird mir hier an dieser Stelle schon wieder ein kleines bisschen vernachlässigt, wenn es nur darum geht, Influencern quasi mit viel Budget Reichweiten abzukaufen. War das gut gemacht, Tommy? Ja, ne?
Hast du gut gemacht, danke.
Nico, also du warst ja da involviert, auch vor Ort bei der Weltmeisterschaft. Also ist vielleicht dann auch, also ist da auch, sagen wir mal so, ich weiß nicht, der Aufschrei will ich nicht sagen, aber ist dann so ein bisschen vielleicht der Frust auch da über die Etablierung, also bei den Kleinfeld-Fußballakteuren, über die Etablierung dieser vielleicht etwas künstlichen Influencer-Ligen?
Nö, ganz im Gegenteil. Weil das Spannende und Lustige ist ja, wenn du zum Beispiel auf Oman und den Ausflug, den ich da hatte, und mein Eintauchen in diese Welt, und seitdem arbeitet das viel in mir. Es ist ja so, dass die großen Ligen, die beiden, die es in Deutschland gibt, die liefern ja jetzt mittlerweile zu 100% die Nationalspieler. Und das ist ja schon ein schönes Verbindungsglied dazwischen. So. Und auch zu Hälfte-Hälfte und dann auch noch dazu, dass dann halt zum Beispiel in diesem Fall mit Christoph Kramer der erste große alte Internationale gesagt hat, er möchte mal mit dabei sein und ich lehne mich aus dem Fenster, das wird nicht der letzte gewesen sein, der an irgendeiner Stelle versucht, an einem Kleinfeld internationalen Turnier mit teilzunehmen, weil es einfach sportlich wieder ein kleines bisschen kitzelt. Und das ist das, was ich meine, was mir da so ein bisschen, was man nicht verlieren oder nicht aus den Augen verlieren dürfte. weil es da dann halt nicht per se um Reichweite, sondern mehr um den Sport geht.
So, ich möchte jetzt zum Ende dieser Folge nochmal ein, zwei Headlines produzieren und deswegen frage
muss
ich jetzt...
Muss der Egner nicht noch seine These machen?
Ja, er hat ja über Headlines gesprochen.
Was denn für eine These? Ach, hier gibt's keine Thesen heute. Ihr redet ja, die ganze Zeit über Influencer beim Beachvolleyball. Dabei haben die Leute haben hier eingeschaltet, weil das schöner neuer Fußball heißt. Und deswegen habe ich jetzt folgende Agenda für die letzten Minuten dieser Folge. Zum einen habe ich eine Frage an Nico und Kai, die natürlich auch etwas Brisanz beinhaltet. Und dann habe ich noch eine kleine Anekdote für euch, die ich in der Zwischenzeit, während ihr redet, meine Frage behandelt, versuche zu anonymisieren, da sie strafrechtlich relevant sein könnte für mich, wenn ich sie erzähle. Frage Nico und Kai. Warum wurde eigentlich Olaf Rebbe bei Nürnberg entlassen? Und jetzt tut nicht so, als wüsstet ihr das nicht.
Also unterschiedliche Perspektiven auf die, auf die sportliche Zukunft des FCN.
Ganz kurz, ein ganz Außenperspektive.
Ja,
okay.
Ja,
ja, eine Außenperspektive. Mal, der hat doch jetzt gerade 50 Millionen de facto eingenommen durch die ganzen Verkäufe. Das müsste doch eigentlich eher positiv sein für einen Geschäftsführer.
Und da sind wir nämlich ehrlicherweise, mal ganz ehrlich, wir reden vom ersten FC Nürnberg und wir reden von diesen Einnahmen. Und wir reden von einer wahnsinnigen Liga und natürlich sicherlich von sportlichen Ansprüchen, die aber, glaube ich, in so einem Gesamtzeugnis auf jeden Fall noch gegeneinander aufgewertet werden sollten. Und ich kenn mir noch einen Zweitligisten, der in den letzten Jahren 50 Millionen eingenommen hat. Weiß ich nicht, Digga.
Ausgegeben.
Kaiserslautern hat vor kurzem, glaube ich, das erste Mal seit 10 Jahren wieder einen Spieler für Geld verkauft.
Ja, siehst du. Und, also und ich finde, und guck mal, das ist ganz interessant. Ich muss da kurz rein, Kai, du bist sofort dran. Aber du hast vorhin auch einen Punkt gesagt, der total spannend ist. Konstantin über Watzke. Was hat denn der für sportliche Relevanz gehabt in seiner Vergangenheit? Und das ist genau das. Olaf Rebbe hat halt nicht Bundesliga gespielt. Aber der hat das Spiel verstanden, wie sein Business funktioniert. Und das fand ich bei der Beobachtung schon ganz interessant zu sehen, dass offensichtlich da es vielleicht dann doch an irgendeiner Stelle wieder Diskussionen gibt, die eigentlich keine sein sollten.
Es mutet ja schon so ein bisschen so an, als hätte der Mann, der gut gearbeitet hat in der zweiten Reihe, das ist Olaf Rebbe, offensichtlich einen Disput mit seinem Chef gehabt, dem Sportvorstand, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Darauf habe ich mich jetzt allerdings gefreut.
Ja, ich dachte auch, vielleicht kann Nico das, aber ich kann es nicht. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die beiden zwischenmenschlichen Probleme miteinander hatten. Vielleicht ist es so, dass Rebbe sich zu wenig gewertschätzt gefühlt hat für seine Erfolge in Scouting, Kaderplanung etc. Das weiß ich nicht genau.
Jotti, Schatzi Alexio.
Ja, danke
Jotti. Schön. Genau, aber das mutet sich eher an, als hätten da irgendwie Chef und Mitarbeiter ein zwischenmenschliches Thema, weil nachweislich kann es ja eigentlich an den sportlichen Erfolgen irgendwie, nein, an den kommerziellen Erfolgen nicht unbedingt liegen, weil da hat Rebbe ja schon sehr geliefert.
Und gucken wir uns dann die Rolle an, die Olaf Rebbe dort gehabt hat, und dann lassen wir in den Markt gucken, wo es Lücken gibt. Ich hätte da Ideen.
Gut, vielen Dank dafür für die Insights. Ich finde auch schön, dass ihr eure persönlichen WhatsApps mit ihm jetzt hier nicht vorgelesen habt, weil deswegen habe ich ja eigentlich gefragt. Aber dann würde ich jetzt mal an dieser Stelle euch als kleinen Rauswerfer eine kleine Anekdote aus der Bundesliga erzählen, denn offensichtlich sind die echten Gerüchte nämlich hier in Berlin unterwegs und nicht auf den Fluren der Spobis. Also folgendes Szenario, es gibt einen relativ, das ist vielleicht, sage ich vielleicht schon zu viel, es gibt einen Bundesliga-Trainer,
der... Da gibt es in Berlin nur einen, ne?
Nee, also es geht gar nicht um Berlin. Das kann ich verraten, es geht nicht um Berlin. Es gibt einen Bundesliga-Trainer, der ein Ritual mit in seinen Verein genommen hat, das nun so ein bisschen die Runde macht. Und zwar ist dieses Ritual, dass er Themenwochen ausruft. Ja. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich würde jemanden kennen, der mir von dieser Themenwoche letzte Woche erzählt hat. Und letzte Woche war die Themenwoche Obelix und Asterix. Was passiert? Alles wird diesem Thema untergeordnet und nach einer Niederlage, und zwar einer deutlichen, steht dann dort tatsächlich in der Kabine ein großer Bottich, ein Zaubertrank, den er angerührt hat, Und dann holt er aus seiner, also der Zaubertrank ist übrigens mit Powerade gefüllt, ja, damit er schön blau und giftig wirkt. Und dann hat er diesen Zaubertrank mit einem großen, aus seiner Tasche geholten Doppeldildo umgerührt und gesagt, das trinken wir jetzt, damit es nächsten Spieltag besser wird. Und das hat sich wohl auch genau so zugetragen. Und ich möchte, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns nun in die Kommentare schreibt, wer das wohl sein könnte. Und vielleicht markieren wir den richtigen Kommentar mit einem Herzen und sehen uns dann sehr, sehr bald vom Zivilgericht. Mindestens aber in der Kanzlei, der Kanzlei Scherz. So, also ja, mindestens genau. Da
gesehen. Dass Frank Schmidt so eine Affinität hat für Obelix. Ne?
Nein. Also ich kann ausschließen, dass es Frank Schmidt ist. Aber es hat sich wohl genau so zugetragen.
Okay, aber wir haben ja den Kreis schon mal eingekleinert. Und zwar ist es nicht Frank Schmidt und es ist nicht Steffen Baumgart anscheinend, weil du gemeint hast, es ist nicht ein Berliner Bundesliga-Trainer. Bleiben 16 übrig.
Also ich sag mal so, es ist aber auch so ein bisschen, komm nicht hier Asterix und Obelix, kommt doch aus Belgien. Ne? Das sind doch Uderzo und Goscinny. So, wie viele Belgier trainieren denn gerade in der ersten Liga? Lass mich doch mal gucken. Also mir fällt einer ein.
Oh. Ich kann dir sagen, ich würde die Spur eher in Richtung Doppeldildo aufnehmen als in Richtung Obelix und Asterix, weil also, diese Themenwoche ist ja jede Woche eine andere. Ich glaube, er hat einfach nur einen Grund gesucht, sein Doppeldildo rauszuholen. Er scheint da auch im Swinger-Game zu sein, hat er der Mannschaft auch erzählt. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf hingehen. Ich wollte das einfach bei euch platzieren und gucken, was das mit euch macht und dass ihr das mit in die Woche, ins Wochenende nehmt.
Vor allem, mit wem besprichst du denn solche Sachen? Also das ist ja die viel interessantere Frage.
Berghain 3 Uhr morgens, ne?
Ja, wie man dann so trifft, alles von Draft.
Fiebertraum auf dem Weg zum Büro. Aber ich habe eine abschließende Frage dazu. Dann jetzt haben wir ja schon, einer von vier hat ja schon dafür gesorgt, dass wir ein paar Wochen dieses Format hier aussetzen mussten. Tommy, hast du keinen Bock gerade mehr auf dieses Format? Oder?
Also pass auf, mein großer strategischer Vorteil ist ja, dass ich weiß, dass diese Person sich niemals darüber beschweren wird, weil sie dann ja zugeben müsste, dass sie diese Person ist. Verstehst du? Ich habe das ja zu Ende gedacht.
Und da hast du recht, mit dem lassen wir euch da draußen mal jetzt ein bisschen, den lassen wir mal arbeiten.
Was macht das mit euch, Markus Lanz Voice?
Das macht sehr, sehr viel, aber nichts Gutes.
Ja, ich möchte jetzt gerne noch die letzten Minuten Europa Conference League zu Ende gucken. Deswegen machen wir jetzt hier zu.
Wer spielt denn? Heidenheim, ne?
Heidenheim.
Irgendwie. Ja. Wer hat getroffen? Asterix, sagst du.
Ja, Asterix und Obelix
haben Verleinix hat mit einem Hattrick gemacht.
Verleinix, ja, herrlich. So, ihr Lieben, das war doch eine tolle Folge, wenngleich schön und neu. Ganz so viel Fußball war gar nicht dabei.
Aber viel Beachvolleyball.
Ja, genau, viel Beachvolleyball und Hockey auch, ne, hast du am Anfang gesagt.
Eishockey.
Eishockey, genau. Ne, die Amis sagen ja nur Hockey, habe ich gelernt.
Genau, die sagen nur Hockey, also, weil Feldhockey ist bei denen kein Thema. Und
Feldhockey ist auch hier kein Thema übrigens.
Kommenden Dienstag in Zürich, ZSC Lions gegen Ferrester Karlstar. Und da geht es dann um die Krone im europäischen Eishockey.
Schaltet bitte alle ein. Ich würde ja gerne sagen, wo, aber ich weiß es nicht, wo man sowas gucken kann. Wahrscheinlich auf live.tv.ru.
Da auch, da. Ja.
Ah, herrlich. Macht's gut, ihr Lieben, ne?
Ja, jo. Dankeschön. Das
tschüss.
War's.
Ihr alle drin bleibt, weil ihr wissen wollt, wer das ist. Ich weiß.